Jeder kennt 3D-Sound von Dolby Atmos im Kino. Doch 3D-Sound funktioniert nicht nur mit einem aufwendigen Setup mit vielen Lautsprechern, sondern kann auch in ein ganz normales Audio-File verpackt werden und mit ganz normalen Kopfhörern konsumiert werden. In einer Zeit, wo das Musikhören über Kopfhörer durch das Smartphone massiv an Bedeutung zugenommen hat, könnte das die gesamte Musikindustrie komplett verändern. Mein Name ist Thomas Foster und unser heutiger Gast hat sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt, denn er hat ein Buch mit dem Titel Überall Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer geschrieben. Ich begrüße Hans-Martin Buff.
Hallo Thomas.
Hi, danke, dass du dir ein drittes Mal Zeit nimmst hier für uns in unserem Podcast 3D-Audio. Wie bist du auf das Thema gestoßen?
Ich fand's schon immer ganz interessant, wenn man mehr als Stereo nutzen kann für seine kreativen Ideen, habe das aber immer unter Spezialistenformat abgelegt und dann hat mir ein Freund von mir, der beim Bayerischen Rundfunk arbeitet, mal ein paar binauralisierte, wie man es nennt, also für Kopfhörer speziell aufgearbeitete 3D oder damals war es noch Surround, Musikstücke geschickt, speziell was von Pink Floyd und was von den Beatles. Und das klang schon mal super beeindruckend, meiner Meinung nach, und war vor allem als Konzept total spannend, weil ich gedacht habe, na gut, wenn das jeder hören kann, ohne dass er sich für viel Geld ganz viele Lautsprecher kaufen muss, wo er in der Mitte sitzt, dann ist es ja ein totaler Gamechanger.
Ja.
Und dann kam das zufällig gleichzeitig mit einem von diesen Plänen, die, glaube ich, jeder Selbstständige zumindest hat, wo sich einfach so langsam so Gedanken auf zu einem Plan zusammenfügen, der dann bei der richtigen Gelegenheit losschlägt. Und das war in meinem Fall ein Masterstudium, das ich angefangen habe an der SAE in Köln, das im Zusammenspiel mit der Middlesex University in London angeboten worden ist. Und das Studium ist ein Studium mit dem komischen Titel Master of Professional Practice, wo man im Prinzip ein Medienprojekt vorschlägt als Hauptinhalt des Studiums. Und wenn das dann angenommen wird, dann ist es ein mediales Masterstudium mit Fokus auf dieses Thema. Und ich habe gleich wirklich aus einem Gedankenblitz heraus, ohne zu überlegen, wie viel Arbeit das sein wird, gesagt, ich mache ein Projekt und zwar mache ich ein Album, also eine Songkollektion speziell für 3D für Kopfhörer und ich schreibe ein Buch, wie es geht. Das war Weihnachten vor 3 Jahren und das habe ich dann durchgezogen.
Tja.
Und hier bin ich.
Spannendes Thema. Wir haben dazu schon mal auf YouTube etwas gemacht, nämlich Mutant Sessions, wo man tatsächlich auch ein bisschen in der Praxis gesehen hat, wie du da arbeitest. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen, was brauche ich denn, um 3D-Sound abzubilden, sodass das am Kopfhörer funktioniert?
Also rein vom Equipment her brauche ich gar nicht viel. Ich brauche das, was ich immer habe, nämlich irgendeine DAW-Software, mit der ich arbeiten möchte. Ist auch völlig egal, welche. Ich brauche die Kompressoren und Equalizer und Reverbs, die ich auch habe. Und dann brauche ich eigentlich nur noch 2 Sachen, die wichtig sind. Das eine ist ein sogenannter Binauralisierer. Ein Binauralisierer ist ganz simpel ausgedrückt ein Panner für die 3D-Welt. Also wo es eben nicht nur wie beim normalen Panning links, rechts geht, sondern auch nach oben, vorne, hinten, unten, links, rechts im Sinne von der Breite. Und das zweite ist mein Buch, damit ihr kapiert, wie es geht. Weil nämlich, da ist ein bisschen mehr dabei, als nur alles irgendwo anders hinstellen. Genauso wie bei Stereo auch ein bisschen mehr dabei ist, als irgendwas nach links oder rechts stellen. Das weiß jeder von euch, der schon mal irgendwas aus den 60er Jahren sich angehört hat. Das ist ja kein Stereo, das ist nur eigenartig, dass plötzlich das ganze Schlagzeug links ist und alle Stimmen rechts oder irgendwie sowas.
Ja.
Und jeder, der Stereo macht, wer zum Beispiel ein Schlagzeug aufnimmt, sagen wir mal, der nimmt ja nicht nur die Einzelsachen auf in Mono, sondern der macht noch irgendein Stereo-Setup für die Overheads, für die Becken oder was auch immer, um das ganze Schlagzeug Stereo abzubilden. Und genauso ist es bei 3D auch, nur ein bisschen größer. Also man muss einfach ein paar Sachen lernen, wie Räumlichkeit überhaupt funktioniert, also wie das Gehirn das überhaupt wahrnimmt, warum wir eigentlich so hören, wie wir hören, und das dann umsetzen in kreative Entscheidungen. Also zum Beispiel eben, wie fange ich Räumlichkeit am besten ein, dass die am besten wirkt? Oder auch, welche Art von Klängen funktionieren wo am besten? Also ganz speziell gesagt, das weiß jeder von uns, wenn es jetzt der Weihnachtsspaziergang, sicher mit Abstand natürlich, kommt und man geht spazieren und dann hört man irgendwo ein Flugzeug, dann erkennt man am Geräusch, dass es ein Flugzeug ist. Aber wo das genau ist oben, das hört man eine ganze Weile nicht, sondern man muss den Himmel absuchen, bis man das findet. Weil das eine Frequenz hat, die man da hört, die gar nicht so offensichtlich oben ist. Während wenn ein Vogel zwitschert, dann merkt man relativ schnell, wo der ist. Weil der in der Frequenz ist, also in einer sehr hohen Frequenz, die für oben gut funktioniert. Also so Sachen muss man wissen und wenn man das dann umsetzt auf ein Arrangement zum Beispiel, dann sorgt man dafür, dass man was Tiefes, also ein Bass zum Beispiel, wahrscheinlich eher nicht nach oben legt, aber sowas wie eine Triangel oder ein Tambourin oder irgendein Synthi, so ein dünn, durchaus. Und das sind so Sachen, die man ein bisschen lernen muss.
Jetzt habe ich mir kürzlich genau diese Frage gestellt. Wir alle wissen, dass Richtungshören bei Bässen schlecht funktioniert und bei höheren Frequenzen besser. Aber was ich eigentlich gar nicht weiß und jetzt auch nicht getestet habe seitdem, vielleicht kannst du es mir beantworten, ist das ab einer gewissen Frequenz, sagen wir mal ab 500 Hertz, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich habe keine Ahnung, so ab da geht Richtungshören gut und dann geht es bis 20.000 Kilohertz, bis wir es halt nicht mehr hören können. Oder ist es im Mittenbereich am stärksten? Wie verteilt sich das im Frequenzbereichgang? Wo hört man am besten Richtungen?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen, sondern es kommt auf die Richtung drauf an. Zum Beispiel, wenn man was Mittiges hat, ich weiß, ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht auswendig, welche Frequenzen es genau sind, aber wenn man jetzt was Mittiges hat, dann was Tiefmittiges, das funktioniert sehr gut für hinten. Für hinten und auch für unten. Also wenn es ganz dieses, das hört man, nimmt man als unten oder hinten gut wahr. Mhm. Was sehr hochfrequent ist, so 8 Kilohertz mäßig, funktioniert oben sehr gut. Und was so die besten Hörfrequenzen angeht, also die hohen Mitten, so 1 Kilohertz plus 2000 Hertz, also zwischen 1 und 3 Kilohertz oder so weiter, das funktioniert am besten für vorne. Und auch für diverse Sachen, die sich bewegen. Aber so allgemein kann man das gar nicht sagen. Es gibt die sogenannten Blauertschen Bänder. Ein Herr Blauert hat das erforscht, was wo am besten wirkt. Und es wird immer mehr und mehr verfeinert. Also der hat zum Beispiel noch nicht an unten so viel gedacht. Das wird jetzt auch geguckt, was da funktioniert. Das kann man so gar nicht sagen. Das ist im Stereobild viel wichtiger. Und tatsächlich ist es im Stereobild gar nicht die Frequenz an sich, die jetzt die Örtlichkeit besser hörbar macht, sondern was tatsächlich die Problematik ist oder das Phänomen ist, dass wenn was tiefer ist, wie du es gesagt hast, dann ist ein Signal einfach breiter. Also das Monosignal, sagen wir mal von der Hi-Hat, ist ein ganz, ganz dünner Streifen auch im Stereobereich. Also wenn ich das jetzt nach links oder rechts in ganz kleinen Schritten panne, dann höre ich genau, wo das ist. Während wenn ich das mit dem Bass mache und den in die Mitte lege, dann klingt der ja nicht so, als käme der ganz genau aus der Mitte nur und rechts und links ist ganz viel frei, sondern der nimmt einfach viel Platz ein. Und das ist tatsächlich das, warum man das nicht so gut im Stereobild platzieren kann. Das hat gar nicht so viel mit dem grundsätzlichen Platziermöglichkeiten zu tun, sondern mit dem enormen Platz, den das Ding einnimmt. Also tiefe Frequenzen sind sozusagen die Kuckuckseier im Stereobild.
Deshalb ist es auch eigentlich egal bei einem Subwoofer, wenn der nicht in der Mitte steht, weil es merkt man eh nicht, wenn der von links kommt.
Ja gut, aber das ist ja wiederum so tief, dass der die Welle so groß ist, dass man keine Ahnung hat, wo das herkommt. Genau. Mhm. Das ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich meine, ich hatte vorhin das Flugzeug, aber auch, keine Ahnung, man ist in der Nähe von einer Autobahn, man hört die Autobahn als Geräusch, weiß aber gar nicht, wo die ist genau. Man weiß aber sofort, sobald man nicht hört von irgendwas, einem schnellen Porsche, der vorbeifährt.
Versuchen wir uns mal so ein Plugin, das ich nutze für 3D-Sound, vorzustellen. So wie ich beim Panoramaregler auf meinem Mischpult oder in meiner DAW einfach sage, das gebe ich jetzt nach links oder nach rechts, habe ich da weitere Regler, wo ich das nach oben, unten, vorne und hinten gebe, richtig?
Korrekt. Meistens ist es irgendwie grafisch dargestellt, dass es entweder einfach so ein dreidimensionaler Würfel ist, in dem man das hin und her schieben kann, so ein Punkt, wo man das halt haben möchte. Oder es sind zwei verschiedene Bilder, wo meistens irgendein Kopf in der Mitte ist, also einer von oben platziert, wo man den Kopf von oben sieht und dann ein Viereck drumherum und da tut man dann links, rechts, vorne, hinten einstellen und dann ein Bild, wo man den Kopf von hinten sieht. Ja, und auch mit dem Viereck drumherum, da tut man dann oben und unten einstellen.
Und unabhängig davon, wie es grafisch gelöst ist, ich stelle jetzt also ein, du gehst nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, nach hinten, nach vorne, gib dem also eine Position im dreidimensionalen Raum. Und das, wird jetzt wieder in ein Stereosignal so eingearbeitet, dass ich es ganz normal auf meine Stereosumme laufen lassen kann. Und wenn der Track jetzt auf Spotify landet und ich streame den von dort und höre ihn mit Kopfhörern, kann ich diese Position im Optimalfall, manchmal besser, manchmal schlechter, das hängt eben auch vom Audiosignal ab, nachempfinden.
Genau. Und es geht auch auf allem anderen übrigens. Ich habe es probiert für mein Buch, weil mich es auch interessiert hat. Ich habe eine Nummer genommen, die eben so ein 3D-Dinkel-Kopfhörer war und habe sie an diverse Mastering-Jungs geschickt und auch an jemand, der Vinyl schneidet. Und ein Freund von mir das mal auf Vinyl geschnitten und dann wieder überspielt ins Pro Tools und mir den Fall geschickt. Also die Wirkung
geht nicht verloren.
Geht nicht verloren, wird sogar besser, muss ich sagen, bei Vinyl speziell, weil es ja ein bisschen dünner ist dann auch und ein bisschen mehr Dynamik hat. Also man kann so ein 3D-Ding für Kopfhörer streamen, in eine Platte pressen, als CD verteilen. Man braucht halt nur Kopfhörer dafür. Mhm. Und das Interessante ist übrigens auch, auf die Idee war ich gar nicht gekommen, bis ich dann das fertige Produkt mal an Leute geschickt habe, die nicht so Nerds sind wie ich. Und die gesagt haben, warum soll ich es denn überhaupt auf Kopfhörern hören? Die haben es einfach mal auf Lautsprechern gespielt. Und es war dann nicht so schrecklich wie zum Beispiel im Kino, wenn man einen 3D-Film guckt und dann die Brille abnimmt. Ein paar komische Sachen passieren. Aber die sind gar nicht unangenehm. Also man kann, wenn man jetzt nicht audiophile Standards hat, kann man sogar als normale Lautsprechergeschichte abhören, hat dann aber natürlich nicht den Effekt des Dreidimensionalen.
Wenn jetzt jemand sagt, ich will das mal ausprobieren, was empfiehlst du für ein Plugin?
Ich habe bei meinem Buch zwei dabei, wenn man, das ist jetzt nicht nur Schleichwerbung, wenn man das Buch hat, dann gibt es eine Webseite dazu, die drin ist, wo viele Hörbeispiele drin sind und eben auch Download-Links zu zwei Plugins, die es umsonst gibt. Eins, das jeder sofort finden kann, und zwar ist es von Sennheiser, ist das Ambio Orbit, kostet nichts oder kostet Daten, wie immer. Aber das kann sich jeder runterladen zum Ausprobieren.
Das schreibt man mit AMBEO-Orbit, also O-R-B-I-T. Aber ich werde auch einen Link in die Beschreibung machen.
Genau, schnell ergoogelt auch. AMBEO-Orbit. Und das andere, was es gibt, das werdet ihr nicht finden, das nennt sich Il Binaural. Das ist ein leicht anderes System, was den Binauralisierer angeht. Aber das sind jedenfalls was, wenn man einfach mal probieren
Entschuldige,
möchte.
Entschuldige, warum werden wir die nicht finden?
Weil das gemacht wird von einer Firma namens Illusonic, die einem Christoph Faller gehört in der Schweiz, und die verdient ihr Geld mit völlig anderen Sachen, nämlich speziell mit Algorithmen und Chips und diversen Krimskrams für Dreidimensionales und anderes, und die machen das im Prinzip, um es auszuprobieren, und die waren halt so freundlich, mir den Link zu überlassen, dass die Leser des Buches das mal ausprobieren können. Wenn man den freundlich anschreibt, den Christoph, dann kriegt man bestimmten Links zum Ausprobieren. Darum geht's gar nicht. Also ich bin da nicht exklusiv der Torwächter. Aber es ist jetzt nicht irgendwas, wo man wie den Ambio Orbit losziehen kann, es ergoogeln kann und dann einen Download-Link findet oder es kaufen kann. Ja. Es ist einfach was jemand unöffentlich macht oder mit eigen gewählter Öffentlichkeit. Und deswegen muss man da nicht groß nachsuchen. Es gibt natürlich aber ganz, ganz viele andere, die kommerziell zu erwerben sind. Die will ich auch gar nicht verschweigen. Da gibt es zum Beispiel den Spatial Audio Designer, SAD kurz von Tom Ammermann. Oder es gibt Dear VR von Dear Reality aus Düsseldorf. Oder es gibt Harpex für Leute, die das sogenannte Ambisonics nehmen wollen. Es gibt von den Großen was, also wer mit Dolby arbeitet, da kann man das machen. Es gibt von MPK, also von dem Fraunhofer, was ist auch, glaube ich, auch noch nicht kommerziell. Also es gibt ganz, ganz viele von DTS, von wem auch immer, die alle irgendwie funktionieren und irgendwie cool sind. Und die kann man sich natürlich meistens runterladen, so über die üblichen 10 Tage Demo-Zeit. Und es lohnt sich, das auszuprobieren, weil nämlich, und jetzt kommt's, jeder Binauralisierer klingt irgendwie anders. Also wenn ich das Gleiche durch 4 verschiedene Binauralisierer jage, klingt es 4-mal recht anders. Also die färben recht viel. Und da kann man jetzt groß drüber jammern. Ich habe eine Tugend draus gemacht und nehme verschiedene Binauralisierer in meinen Sessions und suche die nach Klang aus. Also sage dann zum Beispiel, der Bass klingt mit dem Binauralisierer gut, deswegen nehme ich jetzt den, während ich für die Hi-Hat den nehme. Und so würde ich auch Leuten, die produzieren wollen, raten, dran zu gehen, weil ich würde mal unterstellen, dass ihr alle auch Equalizer und Kompressoren so wählt. Also ich habe, wenn ich in meine Plugin-Sammlung gucke, mehrere Dutzend dynamische Plugins, die in irgendwelchen Bundles dabei waren oder die ich speziell gewählt habe. Und ich suche mir den jeweiligen aus nach der klanglichen Qualität, weil komprimieren, also einfach Dynamik klein oder halten oder fett machen oder so, das können die alle. Also es geht darum, wie die klingen, wie ich die auswähle, und bei Binauralisierern mache ich es genauso.
Mhm. Der von Sennheiser, der Ambio Orbit, der kostenfreie, ist der jetzt schlechter als die anderen, oder sagst du, na, wenn man den nimmt, mit dem ist man mal voll dabei, andere klingen nur anders und am Schluss ist besser, man hat mehrere, oder ist der so, dass du sagst, ja, der ist halt gratis und deshalb klingt er auch nicht so gut?
Also was man bei dem nicht hat, ist eine große räumliche Freiheit, und das ist nicht unwichtig, weil dieses ganze 3D-Ding funktioniert ganz viel über Räumlichkeit. Also diese Binauralisierer, die sind eine Mischung aus einer mathematischen Darstellung von dem, wie unser Kopf 3D hört, und ein Falthall eines 3D-Raumes, also ein abgesampelter 3D-Raum. Mhm. Und die allermeisten ausgefuchsten Binauralisierer haben da eben ganz spezielle Räume, die man sich aussuchen kann, wo man hin und her schalten kann und wo man einfach viele Features hat. Und das ist der große Unterschied tatsächlich zwischen so einem ganz rudimentären Plugin wie dem Ambio Orbit und den anderen. Ja. Aber für sowas Trockenes, Kleines, wie gesagt, ich nutze es recht viel, den Ambio Orbit, mit anderen zusammen. Aber ich sage dann zum Beispiel, okay, zum Beispiel, ich nehme für die Kick gar nichts, die lasse ich einfach mono, wie sie war, und die Snare vielleicht auch. Für die Hi-Hat, die tue ich ein bisschen nach vorne, nehme ich den. Und für den Raum nehme ich dann, sagen wir mal, ich habe 5, 6 Raumspuren, manchmal habe ich sogar 16. Das geht jetzt ein bisschen weit, aber das hat mit 3D auch zu tun. Da tue ich dann auf jeden einfach so ein Ambio Orbit und packe die dann in den Raum rein. Das funktioniert ganz super.
Jetzt hast du schon ein bisschen vorgegriffen meiner nächsten Frage. Genau, das wollte ich jetzt fragen. Erzähl jetzt mal doch bitte ein paar Situationen, mit denen du gute Erfahrungen gemacht hast. Zum Beispiel, wie würdest du 3D ein Schlagzeug abmachen? Was machst du? Da ganze Hi-Hat hoch oder die Hi-Hat in die Mitte und nur den Raum nach oben, nach unten? Was sind so mögliche Szenarien, die du mal ausprobiert hast, wo du gesagt hast, ah, siehst du, das klingt toll?
Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil es hat auch damit zu tun, wie man es aufnimmt.
Gerne.
Wenn ich Schlagzeug aufnehme für 3D, dann nehme ich das zum Teil so auf wie immer. Speziell nehme ich halt die direkten Sounds, Kick, Snare, Toms, Hi-Hat, Ride, einzeln ab, wie immer. Aber dann wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Da hänge ich dann ein sogenanntes Array oben drüber, also ein Aufbau, das Raum abbildet. Ein Array kennt jeder übrigens, also auch bei Stereo gibt es ja für Overheads diverse Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel XY-Aufnahme oder AB-Aufnahme. Das sind alles sogenannte Arrays, wo sich jemand ausgedacht hat, wenn ich das so oder so mache, dann kann ich das so oder so besser abbilden, das ganze Stereobild. Und das gibt es natürlich für 3D auch, wie man sich vorstellen kann, mit mehr Mikros. Und was ich da drüber hänge, ist ganz oft so ein Kubus, nennt sich das. Und das sind 8 Mikros im gleichen Abstand, die da drüber hängen. Und da nehme ich dann schon mal ein bisschen was vom Raum auf und nehme auch so ein Gesamtbild, 3D-Bild vom Schlagzeug auf. Und dann nehme ich noch ganz viel Raum auf, und zwar so, wie ich es von Lasse Nipko gelernt habe, ein ganz cleverer Vogel auch aus der Schweiz. Ich nenne es Nipko 3D, und zwar nimmt er den Raumklang auf so, dass man möglichst wenig vom Direktschall hört. Das bewirkt, dass die Räumlichkeit nicht irgendwie örtlich ortbar ist, also dass man nicht sagen kann, ah, jetzt kommt dies näher von da, wie man es bei so einem Array kann. Das kann man ja auch bei Overheads, bei Stereo-Overheads kann man sagen, ah, die Snare ist so ziemlich mittig weiter links oder sonst irgendwas. Man hört also, wo was genau ist. Wenn man den Raum so aufnimmt, dass man den irgendwie im Raum abnimmt mit irgendeiner Barriere zwischen dem Raummikro und dem Direktschall, dann kriegt man so eine Klangwolke, wenn man ganz viel Raum aufnimmt, wie ich schon vorhin gesagt habe, zum Beispiel 16 Mikros, wie ich es gemacht habe, dass man die irgendwo hinpacken kann. Und das mache ich dann also. Also ich habe die direkten Schlagzeugmikros, dann habe ich diesen Array Overhead, das wirklich das Schlagzeug so abbildet, wie es da steht, und dann habe ich so eine Klangwolke drumherum. Und so tue ich es dann auch hinpacken. Wenn ich das dann mische, also positioniere, dann sind die direkten Signale, zumindest Kick, Snare, da, wo sie im Kopfhörer immer sind, nämlich im Mono, also im Kopf, wirklich im Kopf selber, wo man es ja auch hört, wenn man normal Stereo hört mit Kopfhörern. Die anderen Sachen sind ein bisschen um den Kopf rum verteilt, also die Toms ein bisschen, die Hi-Hat und die Cymbals. Und dann ist eben noch so eine Räumlichkeit, wenn der Raum gut ist, der das Ganze einfach größer und eindrücklicher macht.
Wie könnte man bei Stimme, ich sage mal Chorgesang, könnte ich mir ein spannendes Thema vorstellen. Wie würdest du da vorgehen?
Ja, bei Chor genauso. Da würde ich es halt irgendwie um mich rum verteilen. Und da würde ich dann an so Sachen denken, wie ich schon erwähnt habe. Da sind dann ganz hohe Stimmen, die kommen dann eher nach oben. Dann sind ganz tiefe, die irgendwie ein bisschen mehr seitlich hinten kommen. Ja, wichtige Stimmen sind bei mir Mono. Das heißt, die sind entweder vorne, also leicht vor mir, oder im Kopf selber, wie sie eben bei Stereo auch sind. Aber man kann machen, was man will. Ich finde nur wichtig, wenn jetzt was wirklich total wichtig fürs Arrangement ist und für die Basis des Songs und auch Aufmerksamkeit erreicht. Wenn die von hinten kommt, ist es ablenkend auf eine schlechte Art. Also ich würde zum Beispiel nie eine Leadstimme hinter mich legen. Außer ich will jetzt jemand dazu bewegen, den Kopf zu drehen.
Ein spannendes Thema. Ich glaube, der prinzipielle Ansatz ist ja schon mal, will ich möglichst gut die Realität abbilden? Also ich sage mal Beispiel, das Schlagzeug, will ich genau, dass es sich anfühlt, als stehe ich vor dem Schlagzeug, und weil es 3D ist, klingt es halt noch echter als nur ein Stereo-Mix. Oder will ich Dinge machen, die völlig undenkbar sind, dass irgendwas über mich drüber wandert oder hinter mir. Meine Synapsen gehen ja viel schneller in solche Geschichten wie, dann lasse ich den Synthesizer hinter mir herumfahren, während der Hall vor mir herumfährt oder solche Geschichten. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, ja, ist es ein bisschen so, wenn damals die Beatles zu den ersten gehört haben, die experimentiert haben mit Stereo. Du sagst, das war gar kein Stereo, die haben einfach nur das Schlagzeug nach links gedreht. Aber das ist ja auch eine Art, mal sich diesem neuen Thema zu widmen, auch wenn es anders ist, als wir das heute tun. So hat man hier die Chance, ein bisschen Pionier für ein neues Thema zu sein, das vielleicht in 10, 20 Jahren mal ganz normal ist und zu jedem guten Stereo-Mix dazugehört.
Das ist eben das Interessante. Tatsächlich ist es, du hast gerade ganz viele Sachen gesagt, die große Fragezeichen sind, die jetzt jemand beantworten kann, weil es eben gerade erst losgeht. Zum Beispiel die Frage, ist denn das der Sinn von 3D irgendwas Verrücktes zu machen, wie zum Beispiel, dass plötzlich der Synthi hinter dir ist und der Raum vor dir, oder ist, was ist so eine Realität, die man haben wollte? Also will man vor dem Schlagzeug stehen wie im Publikum, oder will ich im Schlagzeug stehen, oder will ich einfach Einzelteile des Schlagzeugs so wirken lassen, wie es das Arrangement verlangt? Also zum Beispiel, dass es eben fett in der Mitte ist, oder dass, wenn es irgendwie elektronisch ist, die Hi-Hat um dich rumwandert, wenn es so ein ganz vieles Tick-Tick-Tick singt oder so. Dann die Frage zum Beispiel Stereo, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Auch was so das erste Kapitel angeht, also das Beatles-Stereo, das kann ich als großer Beatles-Fan wirklich sagen, das ist nicht Experimentieren, das ist einfach Vernachlässigung. Stereo ist denen völlig am Arsch vorbeigegangen. Die haben Monoplatten gemacht. Also von den vielen Beatles-Platten, die es gibt, die letzten zwei, Abbey Road und Let It Be, sind die einzigen, die wirklich für Stereo gemacht worden sind. All die anderen waren Mono-Mixe. Bei den ersten waren sie ja noch nicht mal dabei, das war ja recht unüblich früher. Und bei den großen Platten, so wie Sgt. Pepper, da waren die Beatles dabei für den Mono-Mix. Und dann sind die in Urlaub gefahren, weil die Platte fertig ist. Und den Stereo-Mix haben dann der Produzent und der Inch an zwei Nachmittagen gemacht. Warum? Weil es nicht das allgemeine Format war. Die Leute haben Mono-Radio gehört, die Leute haben Mono-Plattenspieler gehabt. Und es gab so ein paar Audiophile, kommt einem bekannt vor, die halt Stereo gehört haben. So wie es jetzt, bis jetzt noch so ist mit 3D oder Surround, wie es früher war, das ist für ein paar ausgewählte Interessierte, nicht für die allgemeine Hörerschaft. Und ich muss auch gestehen, all die Surround-Sachen, die ich gemacht habe, sage ich mal, na doch, ich kann sagen, bis ich jetzt mich in das 3D-Thema vertieft habe, sei das jetzt auf Live-DVDs oder irgendwelche was experimentelle Sachen, die haben nie jemand erreicht, beziehungsweise wenn dies der zusätzliche Mix war zum Stereo-Mix, der hat niemand interessiert, nicht mal den Künstler, weil die hatten halt kein Setup dafür. Und so war es bei den Beatles auch. Und die ersten Pioniere, die es wirklich groß gab, also es gab schon mehrere, aber zum Beispiel die Pink Floyd waren große Pioniere. Die haben wirklich mit Stereo gearbeitet, die haben dann aber auch Mono-Elemente gehabt. Also die haben nicht nur wild irgendwo was hingelegt, sondern die haben einen fetten Grundsound gehabt und haben dann noch irgendwelche Stereo-Sachen gehabt, die das Ganze mehr wirken lassen. Und meiner Meinung nach muss 3D ganz genauso funktionieren. Also einfach fette Musik und dann zum Beispiel so ein Synthi, wie du sagst. Mit Synthis kann man ganz viele tolle Sachen machen. Also wenn man viele kleine Synthi-Sounds hat, auch mit großen Flächeln, kann man ganz toll das 3D-Ding abdecken. Allerdings würde ich dann keinen Unfug treiben mit dem Beat. Ja, also man muss sich überlegen, wie wirkt mein Song am besten mit diesen neuen Möglichkeiten. Nicht, wie mache ich jetzt einen Song für die Möglichkeiten. weil dann interessiert es keinen. Dann ist es wie ein Zirkus. Man geht entweder hin, einen Zirkus geht man nicht beiläufig. Man geht dahin, weil man sich das angucken möchte, wie die da im Kreis rennen. Und das ist genau, wie im Augenblick 3D funktioniert. Die Leute gehen zu irgendwelchen Events oder die gehen ins Kino. Aber für normale, geile Musik gibt es eigentlich kein 3D für alle. Und deswegen muss man da auch bei der Ästhetik aufpassen, dass man sich da nicht verrennt und dann plötzlich ohne Grund seine Sachen wild irgendwie durch die Gegend fliegen lässt. Weil das interessiert keinen. Genauso wenig, wie jemand das Schlagzeug links interessiert.
Finde es sehr gut, was du gesagt hast. In einem Punkt empfinde ich es ein bisschen anders, nämlich bei dem Vergleich zu Stereo. Weil damals war es tatsächlich nur so, dass Leute, die sich teure Anlagen gekauft haben, Stereo hören konnten. 3D hört automatisch jeder, der Kopfhörer auf hat. Und das sind heute extrem viel, weil die Jugend hört ganz viel mit Kopfhörer. Die haben ihr Handy, haben ein Headphone auf und da läuft Spotify auf und ab. Insofern erreicht man heute viel mehr Menschen, als man denkt, weil man ja letztendlich jeden erreicht, der einen Kopfhörer auf hat.
Man könnte jetzt ganz viele Leute erreichen. Deswegen bin ich völlig deiner Meinung. Deswegen finde ich es ja so spannend und deswegen habe ich mich da so reingelegt. Weil wenn man jetzt Inhalte findet, also wenn man Musik macht, die für 3D wirklich funktioniert und die nicht nur ein Spielzeugladen ist für Musikmacher, dann gibt's das Publikum, genau wie du sagst, weil man kann streamen, man kann es zu Hause hören, was auch immer. Also es geht überall mit Sachen, die man schon hat. Aber es gibt halt noch nichts dafür. Es gibt so ein paar Sachen, die, glaube ich, aus allgemeiner Neugier ganz gut funktionieren. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von 8D gehört hast.
Nein.
Das ist so eine Modegeschichte, wenn man da auf Spotify oder auch auf anderen Streamingdiensten guckt. Da hat irgendein wahrscheinlich substanziell unterstützter Mischer einfach irgendeinen Stereo-Mix genommen, zum Beispiel Billie Eilish-Mix, und dann mit einem Binauralisierer um den Kopf fliegen lassen. Mhm. Also nicht ein 3D-Mix, sondern ein Mix als Punkt sozusagen, der um deinen Kopf wandert. Und das hat erstaunlich viele Hörer gefunden als Chill-Out-Musik, wo man sich dann hinsetzt, einen zieht und hört, wie der Billie Eilish-Song einen um den Kopf fliegt. Also der fertige Billie Eilish-Song. Nennt sich 8D. Also es gibt offensichtlich was, wo man die Leute mit ansprechen kann. Und wenn das dann eben wirklich mal junge Künstler vor allem annehmen als was Spannendes und es eben auch leicht machbar ist, dann bin ich völlig deiner Meinung, dass es abgeht wie Schmitz' Katze.
Muss das zwingend ein Thema sein, wo man sagt, diesen Track mische ich jetzt 3D? Oder könnte das auch ein Thema sein, dass man in eine normale Stereoproduktion einfließen lässt, wo man sagt, okay, nur mit diesen Flächen Synthi-Sounds mache ich jetzt noch so ein paar 3D-Effekte, damit jemand, der es mit Kopfhörer hört, dass den noch was ganz Besonderes erwartet. Aber vor allen Dingen habe ich mal meinen Fokus, dass die Produktion gut in Stereo auf normalen Boxen und so weiter funktioniert. Das heißt, meine Frage ist, könnte man das in normale Produktionen einfach einfließen lassen, sodass wenn jemand die Kopfhörer aufzieht, der einen besonderen Effekt hat, aber dass man es trotzdem als normalen Stereo-Track vermarkten kann? Könntest du jetzt auf der nächsten Scorpion-Produktion, ohne da eine große Geschichte draus zu machen, mal irgendwie Teil des Schlagzeugs ein bisschen 3D klingen lassen? Oder denkst du, na, das muss schon ein spezieller Track sein, der dann auch so angeschrieben ist? Wie siehst du das?
Also das ist so eine Yin-Yang-Frage. Also tatsächlich gehe ich rein ästhetisch, also von meiner Herangehensweise genauso dran. Also ich denke an 3D, das wirklich cool ist für Kopfhörer, eher an Stereo Plus. Wenn man an gutes Stereo denkt, das ist ja auch Mono Plus. Also die meisten Sachen sind ja, der Bass ist in der Mitte, die Kick ist in der Mitte, die Snare ist in der Mitte. Die Räumlichkeit ist dann halt Stereo. Aber wie viele Sachen fliegen denn von links nach rechts? Das ist ja nicht viel. Also so gehe ich auch an 3D ran. Also man hat, dass man genau das macht, was du gerade vorgeschlagen hast. Ich habe im Prinzip eine Stereoproduktion, die halt größer ist. Ob ich das jetzt als eine Sache mache, die dann sowohl als Stereo-Ding rausgeht, als auch als Kopfhörer-Spezial, das glaube ich eher nicht, sondern ich würde dann einfach zwei Sachen mischen. Das ist auch kein Riesenaufwand, das umzumischen. Ich würde es allerdings umgekehrt machen. Ich würde erst die 3D-Version machen, einfach deswegen, weil man eben dafür auch Zutaten braucht, klangliche, die man für Stereo nicht unbedingt braucht. Und dann würde ich den Stereo-Mix dafür machen. Mhm. Also bei den Scorpions zum Beispiel, da würde mir der Rauminformation fehlen, um das zu machen. Und eine von den Sachen, wo ich nicht draufstehe und die ich, glaube ich, auch kontraproduktiv finde, ist diese dauernde Neumischerei von irgendwelchen alten Klassikern. Weil wenn jetzt irgendwas aufgenommen worden ist mit 24 Spuren, 16 Spuren, irgendwie bei den Beatles mit 4, das dann in 3D zu legen, das ist einfach nicht effektiv. Und wenn man das vergleicht mit dem Stereo-Mix oder mit dem Monomix, dann gewinnt der Stereo- oder Monomix jedes Mal. Und man schädigt den Ruf von 3D. Also das finde ich sehr unglücklich, aber natürlich ist es das, was die Plattenfirmen zu einem neuen Mix bewegt. Wenn jetzt jemand Fan von was ist und dann kann das um einen rumfliegen oder es ist größer, dann kauft man sich es vielleicht nochmal.
Ja, das ist ein Marketing-Tool.
Es ist ein Marketing-Tool und es ist leider sehr kurzsichtig, weil man halt damit die Kreativität, die kreativen Möglichkeiten von 3D völlig unterschlägt, beziehungsweise in das Wasser abgräbt, weil es halt wirklich wieder so als Gimmick für ein paar Ausgewählte gesehen wird.
Gibt's denn einen Song, irgendeine Produktion, die man sich jetzt auf Spotify oder irgendwo anhören könnte, wenn man sich Kopfhörer aufsetzt, wo man mal so richtig hören kann, was kann 3D? Würde dir da was einfallen?
Genau, also es gibt was man 3D-mäßig hören kann und das auch gut klingt. Zum Beispiel kann man auf den Streaming-Dienst deiner Wahl gehen und zu Kraftwerk und dem 3D-Katalog gehen. Und das ist so ein bisschen unterteilt, als wären es CDs, also sozusagen Kapitel. Und einer ist als Headphone Surround zu haben. Also ihr könnt dann losgehen und euch das anhören. Allerdings ist das natürlich eine Mischung, die für 3D für Lautsprecher gemacht worden ist und übersetzt worden ist für Kopfhörer. Und das ist meine Meinung, wenn man es nicht direkt für Kopfhörer macht, klingt es nie so gut wie in dem Format, für das man es gemacht hat. Aber jedenfalls als Einstieg, als Anträger ist das eine ganz geile Geschichte auf jeden Fall.
So, und jetzt die ganz wichtige Frage, wenn jemand 3D produzieren möchte und dein Buch haben möchte, wie kommt er zu dem Buch?
Das Buch wurde veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Sound and Recording, der Zeitschrift. Und man muss also auf deren Website tatsächlich gehen, soundandrecording.de, und dann geht man zum Shop und dann zu den Fachbüchern. Und dann findet man es. Ist relativ schnell gemacht. Kostet 40 Euro im Druck, 30 Euro als E-Buch. Wenn man jetzt gerade was Schönes von Neumann oder Sennheiser kaufen möchte, auf Thomann, kriegt man es umsonst dazu.
Sehr schlau. Tatsächlich. Überall schlau. Musikproduktion in 3D Audio für Kopfhörer von Hans-Martin Buff, der heute zum dritten Mal unser Gast war. Vielen Dank, lieber Martin.
Danke dir, Thomas.
Wenn ihr für eure Musikproduktionen ein paar Loops, ein paar Samples, Drumbeats, Percussion Loops, Vocal Chops, Gitarren oder anderes braucht, dann darf ich euch nochmal dran erinnern, nicht sinnlos Geld für irgendwelche Webpages auszugeben, sondern erstmal auf Mugent.com zu schauen. Mugent, das schreibt man M-U-G-E-N-T. Mugent, das kommt von Musically Intelligent. Und dort ist erstmal alles gratis und die Sachen, hört sie euch an, klingen großartig. Nutzt das, solange es noch wirklich gratis ist. Mugent.com. An der Stelle danke fürs Dabeisein, immer kreativ und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers!